Herzlich willkommen beim Business Talk am Kudamm. Heute sprechen wir mit Michael Wadenga über den neuen Twitch-Kanal Michas Rote Brille. Sie wollen einen oder werden einen Twitch-Kanal eröffnen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen und auch zum Namen?
Also auf die Idee ist ein Freund gekommen, der selber einen Twitch-Kanal hat, allerdings eben dieses Gaming, der mir sagte, auf diesem Kanal wären also Unmassen von Gamern und manchmal eben auch mit Inhalten, wo man sagt, na, warum zahlt da eigentlich irgendeiner tatsächlich Geld dafür? Und wir sind schon lange befreundet, der weiß, was ich mache, der weiß, kennt meine Meinung zu Gesundheit und zu all diesen Dingen und seine Meinung war, mach doch einfach das, was du im Grunde in deinen Diskussionen und deinen Vorträgen machst, auf dem Twitch-Kanal. Das ist dann wenigstens mit Content und das müsste eigentlich laufen. So, da ich jetzt nur nicht mehr Geld verdienen muss, also jetzt nicht unbedingt mit zwangsweise in ganz schnellen Zyklen an Geld kommen muss, haben wir das dann eben mal, sind wir das angegangen. Gibt bei mir jetzt auch so eine Art Studio, nicht so wie bei Ihnen. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten, deswegen wird eröffnet. Der wird schon eine Weile eröffnet. Aber er wird eröffnet. Mein Ziel ist 15.06.
Schön.
Und dann werde ich halt alles das erzählen, was ich während meiner Zeit als Patientenfürsprecher, als Sprecher der Berliner Patientenfürsprecher, als Teil des Präsidiums der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterbens alles nicht tun durfte, weil immer irgendeiner kam und sagte, das ist aber nicht die Absicht. Das haben wir uns aber so nicht gedacht. Und da ich hintendran jetzt niemanden mehr habe, der mir, ich sage jetzt mal, Geld gibt oder der mir ein Amt gegeben hat und mich damit dann auch erpressen könnte, kann ich halt eben das sagen, was ich sagen möchte. Und das ist das Ziel. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt.
Ja. Da wünsche ich und da wünschen wir Ihnen natürlich ganz viel Erfolg dabei.
Ist was ich total, mir auch.
Ja, es ist was total Kreatives und das ist dann eben so das eigene. Ja. Also das kann ich absolut nachvollziehen. Ihr Channel heißt Michas Rote Brille, vom Glücksstein über den Nierenstein zum Grabstein.
Ja, das hat einfach was damit zu tun, dass Sie im Prinzip Ihre Probleme, die Sie mit dem Gesundheitssystem haben können, tatsächlich schon von pränatal haben können. Weil viele Dinge ja nicht erlaubt sind, hier, woanders schon. Ganze Diagnosezyklen sind hier einfach nicht erlaubt, obwohl sie, ich sage jetzt mal, wichtig wären. Dann haben Sie möglicherweise ein behindertes Kind. Und dann fängt es an, wo kriegen Sie Hilfe, bei wem kriegen Sie Hilfe, wo müssen Sie etwas beantragen, was sind die Voraussetzungen, um etwas beantragen zu können. Was ist das Risiko, dass es Ihnen wieder weggenommen wird oder zurückgefordert wird oder all diese Dinge. Das sind Sachen, die will ich dann also mit, wirklich mit Spezialisten sozusagen erörtern. Und das ist so zunächst einmal das Ziel. Ich sage mal, eines der wesentlichen Punkte, und da sind wir also auch durchaus bei pränatal oder kurz danach, eines der wesentlichen Ziele ist, den Menschen zum Beispiel auch zu zeigen, dass wenn man Geld hat und beispielsweise ein behindertes Kind hat, wird ja älter. Man wird ja auch älter und irgendwann stirbt man. Und wenn Sie dann Vermögen haben und dieses Kind ist möglicherweise in irgendwelchen Institutionen gefördert worden oder muss in irgendeinem Heim leben oder wo auch immer und das Kind wird plötzlich durch Erbschaft vermögend, dann ist das unter Umständen gleich wieder weg. Ja? Und ganz wenige Leute wissen, dass es ein sogenanntes Behindertentestament gibt.
Ah, okay.
Ja? Das heißt also, man kann durchaus als Eltern dafür sorgen, dass das, was man sich erarbeitet hat, dass man das dem Kind zugutekommen lässt, und zwar wirklich dem Kind, und nicht über den Umweg der Erbschaft dem Sozialamt oder dem Gesundheitsamt oder wem auch immer. Ja, das sind also alles Wege, die will ich dann halt eben auch zeigen und eben auch Leute haben, die das professionell erklären können. Wir können keine Lösungen anbieten, aber wir können den Leuten dann sagen, in dieser oder jener Situation macht es definitiv Sinn, sich einen Spezialisten zu holen, weil sie zahlen vielleicht einmal, ich sage jetzt mal 500 Euro. Wenn sie dadurch aber dauerhaft Geld sparen für einen längeren Zeitraum, dann ist das gut angelegtes Geld. Aber die Leute, die das betrifft, müssen wissen, dass es das überhaupt gibt und dass es sich lohnt, das Geld auszugeben, um langfristig, eigentlich kriegt man es ja wieder, Return on Investment.
Auf jeden Fall. Sie hatten eingangs gesagt, auch mit Diagnosen, die teilweise nicht gemacht werden. Was meinten Sie damit speziell?
Es gibt einige Diagnosen, die also an Schwangeren im Zusammenhang mit dem Fötus hier in Deutschland nicht erlaubt sind. Mhm. Also ich sage jetzt mal Chromosom 23 oder wie das Ding heißt, dass man das im Vorfeld herausfindet. Es gibt auch noch eine ganze Reihe, wahrscheinlich eine ganze Reihe andere Diagnosemöglichkeiten, die hier in Deutschland einfach nicht erlaubt sind. Mhm. Ja, die woanders erlaubt sind, völlig normal sind, aber dazu muss man Deutschland verlassen.
Mhm. Okay. Mhm. Und weil wir jetzt auch schon so über das ein oder andere Thema gesprochen haben, wer ist denn Ihre Zielgruppe?
Ja, meine Zielgruppe kann ich eigentlich gar nicht so richtig definieren, weil das geht tatsächlich von Eltern, die also dann Eltern sind oder werden, bis hin letztlich zu der Gruppe der pflegenden Angehörigen, wenn die Kinder später ihre Eltern pflegen müssen. Mhm. Ja? Mhm. Dazwischen gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die man einfach wissen könnte, wissen sollte. Nur mal als Beispiel, als Zahl. Die Wertschöpfung der pflegenden Angehörigen, und damit meine ich jetzt wirklich pflegen, machen, tun, hier in Deutschland, die im Grunde eigentlich mehr oder weniger unbezahlt ist, beträgt 40 Milliarden Euro. Also das ist das, was die Pflegekasse professionellen Pflegern zahlen müsste, würden sie das machen, was die Angehörigen tun. Nimmt man jetzt noch die reinen Beaufsichtigungssachen mit dazu? Ich denke jetzt zum Beispiel an demente Menschen, ja? Wo sie sagen, da muss irgendjemand aufpassen, dass da nichts passiert, weil der demente Mensch weiß ja nicht, was er tut. Ja, dann sind wir alles beides, also Pflege und Beaufsichtigung, sind wir bei 90 Milliarden. Und wenn Sie sich angucken, wie viel oder wie wenig die pflegenden Angehörigen über das Steuersystem oder wie auch immer dafür erhalten, ich finde das eigentlich unfair. Ich finde das eine Schande. Mhm. Ja? Dafür, dass also der Staat dem Bürger wirklich bis zu den Achsschenkeln in die Tasche greift und diejenigen, die tatsächlich für die Angehörigen etwas tun, das ist dann eben so, das ist, das macht man bitte unter Familienmitgliedern.
Genau, oder es gibt ja auch Menschen, die beispielsweise ein behindertes Kind zu Hause haben und nicht arbeiten gehen und dann, Hartz IV oder so bekommen und da jetzt auch nicht groß Unterstützung bekommen, je nachdem, wie halt der Fall ist. Ne?
Nee, das ist nicht ganz richtig, weil da kommt die Pflegekasse mit ins Spiel. Mhm. Da gibt es ein sogenanntes Pflegegeld. Mhm. Ja, also ganz im Regen stehen lassen macht der Staat nicht, aber es ist nicht der Ausgleich, dass man sagt, es wäre, wenn. Ne?
Genau.
Ja. Das ist aber vielleicht auch gar nicht so beabsichtigt. Aber ich denke, in späterer Zeit, also wenn die Eltern dann pflegebedürftig werden und die Kinder beispielsweise ein Ehepartner geht nicht mehr arbeiten, oft sind es ja dann die Frauen. Ja, es fällt also tatsächlich ein komplettes Einkommen weg. Mhm. Und das, was man als Pflegegeld bekommen würde, ist eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Mhm. Ja? Und das ist das, wo ich sage, das sind eben dann letztlich diese Beaufsichtigungsmilliarden, weil es ja nicht immer so, dass ich Wundversorgung machen muss oder was Ähnliches, geteilt durch die Anzahl der Menschen, die also wirklich da etwas tun. Es ist, es dürfte mehr sein.
Ja, das ist ja sehr schön, dass Sie darauf aufmerksam machen. Und Sie machen ja ganz viele Sachen. Sie arbeiten unter anderem auch als Trauerredner. Gehört damit die Beschäftigung mit dem Tod zu Ihrem täglichen Leben?
Ja. Sie gehört eigentlich seit dem Moment dazu, zu meinem täglichen Leben, seitdem ich angefangen habe, in dem Thema Patientenrechte mich zu beschäftigen. Also Patientenfürsprecher, all die Dinge, die dann danach kamen. Es ist ja immer so, dass also Patientenrecht ganz oft damit zu tun hat, dass irgendetwas schiefgegangen ist. Und manchmal ist es so, dass das Schiefgehen am Ende auch mit dem Tod zu tun hat. Ja? Manchmal werde ich auch gefragt, was sollen wir denn jetzt tun? Können wir was tun? Zu wem sollten wir gehen? Mhm. Klar, logischerweise, ich bin kein Jurist, ich darf keine juristische Auskunft geben. Aber im Laufe der Zeit kennt man halt genügend Fachleute, wo man sagen kann, geh dahin, geh dahin. Das sind alles Leute, wo ich weiß, dass da auch was Gescheites dabei rauskommt. Und natürlich hat der Tod damit zu tun. Mhm. Ja? Weil ich sehe halt jetzt nicht mehr so sehr, aber früher doch öfter, Angehörige mehrfach. Ich sehe sie im Krankenhaus. Ich sehe sie vielleicht, wenn man sich dann doch nochmal trifft, wie geht's denn so? Und ach nee, so gut geht's dann doch nicht. Also, und unter Umständen dann über den Bestatter, der dann sagt, das ist unser Trauerredner, ach ja, wir kennen uns. Hm. Ja? Hm. Also man hat in der Situation schon sehr viel mit dem Tod zu tun. Hm. Ja? Weil oft ist es auch so, dann geht der Weg eben nicht vom Krankenhaus in den Sarg, sondern Krankenhaus, Palliativ, Hospiz und dann bin ich wieder im Spiel. Ja? Also es ist interessant, ich werde immer wieder gefragt, warum machst du eigentlich nichts mit Hospiz? Da muss ich sagen, das ist nicht meine Welt. Das greift sich nicht bei mir. Mhm. Ja? Also ich bin derjenige, der ins Spiel kommt, wenn der Mensch verstorben ist.
Und bei den Trauerreden kann ich mir vorstellen, also im Prinzip, das ist ja auch wirklich ein ganz wichtiger Akt für die Familie, für die Angehörigen, für die Freunde, dass man dann eben die richtigen Worte findet, einfühlsam ist, sicherlich auch mit der Familie auch nochmal telefoniert, was soll denn gesagt werden über denjenigen. Wie machen Sie das und haben Sie da auch manchmal Momente, wo Ihnen das wirklich selber richtig nahe geht?
Ja, die Momente gibt es. Es gab also nicht sehr oft, aber es gibt Momente, wo ich merke, ich kenne den Mensch eigentlich nicht, aber das, was ich jetzt gerade sagen muss, diese Situation, die mir dafür erzählt worden ist, geht dann also doch irgendwo so ein bisschen aufs Gemüt. Und dann kann es also schon passieren, so 3, 4, 5, 6, 7 Mal, dass ich erstmal schlucken muss. Mhm. Ja? Also es gibt einen Spruch, der ist also richtig, wenn man sich dran hält. Man darf mit trauern, aber man darf nicht mit weinen. Mhm. Ja, das verringert den Abstand zu sehr. Und es ist natürlich auch sehr schwierig, wenn man für die eigene Familie reden sollte. Ja, also um Ihnen vielleicht ein Bild davon zu geben, wie sowas abläuft. Wenn der Mensch verstorben ist und die Angehörigen gehen zu einem Bestatter, egal zu welchem, macht es Sinn, wenn der Trauerredner auf alle Fälle ein längeres Gespräch mit den Menschen führt. Und das nicht telefonisch macht. Telefonisch, Sie sehen die Mimik nicht, Sie sehen die Gestik nicht, Sie sehen eigentlich gar nichts. Sie haben eine Stimme und ich sage immer, ich kann sagen, war ein toller Kerl. Ja? Ich kann sagen, war ein toller Kerl. Ja, wissen Sie? So sehe ich das, wenn ich ihm gegenüber sitze. Ja? Dann merke ich das an den Augen, an den Lippen, was immer auch. Ob das gemeint ist. Ne? Das merken Sie nicht immer beim Telefonieren.
Ja.
Und das Schlimmste, was Ihnen passieren kann, ist, obwohl Sie dafür gar nichts können als Redner, wenn am Ende die Leute sagen, über wen hat er denn gerade geredet?
Oh.
Ja? Also wenn die den Menschen, über den man redet, anders kennen, als man ihn darstellt. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Deswegen lege ich Wert darauf, wenn es geht, wirklich ein persönliches Gespräch zu führen. Mhm. Und ich schicke in aller Regel vorher einen sehr umfangreichen Fragenkatalog. Mhm. Ich sage immer, das ist eigentlich nichts anderes als eine lose Fadensammlung. Wenn es passt, merken sich das, legen sich einen Zettel rein, schreiben sich was dazu, keine Ahnung. Wenn es nicht passt, einfach ignorieren. Das Schlimmste, was Ihnen passieren kann oder auch den Angehörigen passieren kann, ist, dass man irgendetwas Wichtiges vergessen hat. Weil das ist ein emotionaler Moment. Das ist noch lange nicht gesagt, dass Sie da klar denken. Mhm. Ja? Es macht auch Sinn, dass möglicherweise Angehörige oder Menschen, die den Verstorbenen gut kennen, mit dabei sind. Also beim Ausfüllen zum Beispiel oder auch beim Gespräch. Weil wenn am Ende es heißt, oh, da hätten wir was sagen können, haben wir aber ganz vergessen. Mhm. Ja? Dafür ist dieser Fragenkatalog im Grunde da. Manche empfinden ihn als zu groß, dann sollen sie es bleiben lassen. Viele sagen mir aber, da gab es einiges, wo wir dann doch nochmal nachgeguckt haben. Mhm. Ja, so, und dann haben sie zumindest mal schriftlich ein relativ gutes Bild. Und das ist dann die Grundlage fürs Gespräch. Ja. Mhm. Meistens lege ich den also zur Seite und sage, okay, das ist für mich Füllmaterial. erzählen Sie mir.
Mhm. Ja? Ja.
Und meistens wird sehr viel mehr erzählt, als da drin steht.
Ja.
Ja, aber es ist auf alle Fälle, sagen wir, aus der Erinnerungsversenkung über den Fragekatalog schon mal hochgeholt worden. Ja? Es ist da. Und dann wird auch darüber erzählt und das funktioniert gut.
Ja, schön. Haben Sie auch schon mal fröhliche Beerdigungen erlebt? Also dass Leute auch, habe ich schon mal gehört, dass Leute dann vorher sagen, ich möchte, dass ihr alle irgendwie bunte Sachen anzieht. Und
ja, sicher.
Ja?
Also bei mir wird eigentlich eher gelacht als getränt.
Mhm.
Ich komme aus dem Karneval.
Mhm.
Also ich habe 20 Jahre Karneval hinter mir. Das sage ich auch beim Gespräch. Und dann ist es ganz oft so, ach, dann wird das ja nicht so eine traurige Rede.
Genau.
Nein, wird es nicht. Die Leute würden mir also so Trauerflor triefend auch nicht abnehmen. Da bin ich nicht der Typ für.
Mhm.
Und insgesamt sage ich mal, wenn das Eis da gebrochen ist, dass die Leute merken, also es darf ruhig geschmunzelt werden, manchmal wird auch herzhaft gelacht, dann kommen auch die Anekdoten. Ne? Weil, ich sage jetzt mal, beschissen ist der Tag sowieso schon. Ja? Das ist einer der schlimmsten Tage, den man sich so vorstellen kann. Und wenn es mir dann gelingt, und ich sage natürlich auch den anderen Kollegen, wenn es dann gelingt, den Tag nicht schlimmer werden zu lassen, dann haben wir eigentlich die Hälfte oder drei Viertel unserer Arbeit gemacht. Ja? Und wenn dann das Auditorium da vorne sitzt und sagt, hey, ja, so war er, ja, das ist ein Sechser im Lotto. Ich hatte eine einzige Trauerfeier, bei der bin ich in die Rolle des Verstorbenen geschlüpft. Das heißt, ich habe als er erzählt. Und was da kam, wussten also nur drei Leute. Seine Tochter, sein Schwiegersohn und seine Enkelin. Und alle anderen, ich glaube ungefähr 120 andere Leute, haben dann die ersten Reihen haben da gesessen und haben also auf ihre Taschentücher gebissen, weil sie nicht laut lachen wollten. Und das war auch wirklich so gewollt, weil das war ein Mensch, da hätte eine normale Trauerrede einfach überhaupt nicht gepasst. Ja? Und die ganze Konstellation der Familie im Verhältnis zu ihm war so, dass man das nicht hätte traurig bringen können. Also Trauerflor wäre, die wären schreiend rausgelaufen. Das andere hat genau gepasst.
Ja, vielen Dank für die Einblicke in Ihre interessante Tätigkeit und natürlich viel Erfolg für den Twitch-Kanal.
Danke.